Jetzt könnte man sich ja fragen, liegt das nicht an der Gier der Autoproduzenten, dass sie alternative Motoren, mit denen jetzt weniger zu verdienen wäre, nicht auf den Markt bringen und dafür in Kauf nehmen, dass die Umwelt so geschädigt wird, wegen ihres Gewinns. Aber was an dieser Überlegung verkehrt ist, weswegen es also auch nicht die Lösung sein kann, dass man sagt, Unternehmen bescheidet euch mit weniger, es ist das, dass die Unternehmen, die alle Gewinn machen wollen, ja in Konkurrenz zueinander stehen. Und der Gewinn, den sie gemacht haben, der wird wieder investiert in den Betrieb, um ihn gegenüber der Konkurrenz rentabler zu machen. Da werden neue Maschinen angeschafft, die Lohnstückkosten senken, dann kann man die Konkurrenz unterbieten und sich wieder größere Teile des Marktes aneignen. Wenn jetzt ein Unternehmen da sagen würde, ich bescheide mich mit 2,5% Gewinn, es müssen nicht 5 oder gar 10 sein, die Konkurrenz mehr Gewinn macht, dann ist in der nächsten Runde die Konkurrenz über die Rationalisierungen, die sie mit diesem zusätzlichen Gewinn, mit diesen Investitionen machen können, schon wieder eine solche Nase voraus, dass dieses Unternehmen am Markt keinen Bestand hat. Das ist gar nicht in der Freiheit des einzelnen Unternehmens, eine Grenze festzulegen und zu sagen, mehr Gewinn muss es nicht sein. Sie müssen sich nach dem richten, was die anderen machen, also was ihre Konkurrenten machen. Jeder Konkurrent muss schauen, dass er mehr macht als die Konkurrenz, denn sonst ist er weg vom Fenster. Das, was du hier denkst, noch, also so wie ich dich verstanden habe, du denkst dir ja, wir könnten doch alle ein bisschen bescheidener sein. Dann wäre doch vielleicht ist die ganze Produktion ein bisschen verträglicher. Das würde das ganze Prinzip der Konkurrenz über den Haufen werfen. Ja, wenn man die Produktion planen würde und nicht private Unternehmen gegeneinander in Konkurrenz stehen würden, dann könnte man sich überlegen, das macht man am besten mit dieser Sorte von Motoren, weil die machen nicht so viel Dreck, so viele Autos braucht es ja auch nicht. Dann würde man aber sich zusammensetzen und planen, wie macht man es am besten. Aber eine Wirtschaftsweise, in der überhaupt nicht sich zusammengesetzt und geplant wird, sondern in der private Unternehmen gegen alle anderen versuchen, sich von dem Kuchen Kaufkraft ein möglichst großes Stück rauszuschneiden. Die kann so nicht funktionieren, dass einer sagt, ich bescheide mich, weil den gibt es nicht lang.
Aber ich finde, also es ist ein Unterschied, ob das, was an Gewinn eingenommen wird, wieder eingesetzt wird für das Unternehmen, um es zu verbessern, also Rationalisierung und neue Methodentechniken, oder ob sich einzelne Leute daran bereichern, sagen wir jetzt einfach mal die Aktionäre oder so, dass es einfach ausgeschüttet wird und nicht in die Produktion, also irgendwie irgendwelche Verbesserungen einfließt.
Aber zu sagen, es ist eigentlich besser, wenn das wieder investiert wird, das unterstellt, dass man sich denkt, denn wenn mit dem investierten Geld wird irgendwas Nützliches und Sinnvolleres getan, als wenn ein Privatmensch das verprasst. Aber was wird eigentlich gemacht mit so einem investierten Geld? Da wird zum Beispiel in der Regel rationalisiert. Rationalisieren ist das schöne Wort für den Prozess der Lohnstückkostensenkung. Das heißt, es werden Maschinen angeschafft nach der Maßgabe dessen, dass die Maschinen billiger sind als die Löhne, die sie ersetzen. Denn nur wenn sie das sind, haben sie überhaupt den Effekt, dass mit ihnen die Lohnstückkosten gesenkt werden. Das heißt, die Anschaffung der Maschinen ist immer damit verbunden, notwendigerweise, dass Leute entlassen werden und kein Geld mehr haben. Und es ist immer damit verbunden, dass die Leute, die in der Firma bleiben, genauso viel arbeiten müssen wie vorher, nur jetzt eventuell noch im Schichtbetrieb, weil die Maschinen müssen sich amortisieren, oder einseitiger, weil die Maschinen eine bestimmte Bewegung die ganze Zeit vorgeben. Also es kommt überhaupt kein Segen in die Welt.
Es sei denn, man nutzt es für Verbesserungen der neuen Technik.
Aber schauen wir, hier ist ein Beispiel genommen. Der Konkurrent, der kauft sich neue Autos, die er billiger vermieden kann, dann ist dein netter Unternehmer, der keinen Gewinn hat, schon weg vom Fenster. Haut dein System überhaupt nicht hin. Jetzt hast du es genau so gemacht, dass der Unternehmer das gemacht hat, was du empfohlen hast, nämlich investieren und das, was man anzubieten hat, zu verbessern. Genau das war die Methode, dich deinem netten Unternehmer aus dem Markt zu werfen. So kommst du nicht weiter.
Ja, jedenfalls nicht mit den Methoden der Produktionsweise, die diese Übel hervorbringt. Insofern ist nicht die Höhe des Gewinns das Übel, sondern das Prinzip des Gewinns. Weil mit dem, wenn das Ziel des Produzierens ist, über das Wirtschaften alles entschieden ist, wenn der in Geld bemessene Gewinn aus dem Verkauf des Hergestellten das Ziel ist, dann ist über die Lebenslage derer, die diese Sachen herstellen, alles entschieden. Die müssen möglichst wenig Geld bekommen für möglichst viel Leistung. Umso größer ist die Anzahl der Waren, die verkauft und für den Gewinn benutzt werden können. Die Verbesserung, von der du redest, ist natürlich von dir so gedacht, dass du sagst, eingenommene Gelder, Gewinne, werden benutzt, um neue Maschinen zu kaufen, um umweltschonende Technik herzustellen oder zu nutzen, wie auch immer. Nach der Seite des Personals hin ist alles Nötige gesagt. Die Rationalisierung, die wird in dieser Gesellschaft betrieben, um aus weniger Arbeitern mehr Stückzahlen herauszuholen, also Entlassungen. Der Gewinn, nicht seine Höhe, das Prinzip dieser Rechnung entscheidet darüber, dass nichts einfach für den Konsum, für den Verzehr der Menschen hergestellt wird, sondern für die Erzielung eines Geldertrags, den man aus dem Verkauf erzielt. Und von dieser Größe ausgerechnet ist das Einkommen eines Menschen, also seine Wohlfahrt im Leben, eine zu beschränkende Größe. Das würde ich mal als Prinzip festhalten. Dass nicht die Höhe des Gewinns, sondern das Prinzip Gewinn die Krux ist.
Grundsätzlich nicht danach auszurichten, dass jede wirtschaftliche Tätigkeit einer Gewinnmaximierung oder überhaupt Erzielung dienen sollte. In die Richtung.
Das haben wir gerade angesprochen, dass es auch nicht funktioniert, wenn man keine Gewinnmaximierung anstrebt.
Ja, Gewinnmaximierung, ja, auch in dem Zusammenhang jetzt das falsche Wort war. Gewinnmaximierung, das ist ja doch dasselbe wie zu sagen, übermäßiges Profitstreben. Also, dass man dem Profit vorwirft, er sollte immer so groß wie möglich sein und ihm nicht vorwirft, dass er überhaupt Profit ist. Also, das Problem, nicht das Problem, sondern all das Unheil dieser Wirtschaftsweise, das sie über die Leute bringt, das bringt sie ja über die Leute deswegen, weil sie nicht den Zweck hat, diese Wirtschaftsweise. Leute mit allem Notwendigen und Schönen und Brauchbaren zu versorgen, was die Menschen haben wollen, um ihr Leben zu genießen. Und das in so wenig Zeit, dass auch wirklich gar nicht viel Zeit bleibt, um all diese schönen Dinge zu genießen. sondern dass der Zweck dieser Produktion ist, einen Überschuss an Geld über das vornherein Geschäfte zu machen. Und da ist es jetzt ganz egal, wie groß dieser Überschuss jeweils ausfällt. Allein, dass das der Zweck ist, ist schon das Gegenteil von einem vernünftigen Zweck einer Wirtschaft. Also, denn die Produzenten, die müssen in so einer Gesellschaft, die einen Überschuss des vornherein gesteckten Geldes über das vornherein gesteckte Geld hinaus machen will, als Prinzip ihrer Produktionsweise, die Menschen, die arbeiten, die müssen wenig abkriegen von den Sachen, die sie produzieren. Also möglichst wenig Menschen für den einzelnen Unternehmen schaut so aus, mit je weniger Arbeitern, die er zahlen muss, er die Produkte herstellen kann, ja, umso rentabler ist die Angelegenheit. Und je weniger er denen gibt, die für ihn arbeiten, umso rentabler. Und je länger er die arbeiten lässt, umso rentabler. Und am besten stehen die Maschinen 24 Stunden nicht still, sodass die Leute, statt dass sie nachts schlafen können, auch noch abends um 10 Uhr bei BMW antreten, um die Nachtschicht abzureißen. All das, diese ganze Unvernunft, die es nicht gäbe, wenn der Zweck wäre, dass die Leute planen, wie sie ihr Zeug herstellen, damit sie möglichst schön leben können. Da gäbe es keine einzige Nachtschicht. Außer bei den paar lebensnotwendigen Sachen im Krankenhaus. Aber nicht in irgendeinem Betrieb. All diese dem Wohl der Leute so furchtbar zuwidergehenden Sachen, die gibt es nur deswegen, weil es um Gewinn geht. Also ist bei der Frage, was tun, ja, und sagt, es darf nicht mehr um Gewinn gehen in dieser Produktion. Da kann man aber dann in dieser Produktion nichts reformieren. Also ein bisschen weniger Gewinn, sich bescheiden mit dem Gewinn. Das ist erstens überhaupt nicht machbar, das ist völlig illusorisch und es wird zweitens das ganze Prinzip ja gar nicht ändern. Das würde ja den Leuten kein schöneres Leben bescheren.
Ja, bitte.
Gibt es eigentlich überlebensfähige Alternativen zum Kapitalismus? Also, weil die ganzen Über, die wir heute angesprochen haben, die ergeben sich ja automatisch aus dem System. Das sind praktisch natürliche Folge von dem Hauptprinzip von Kapitalismus. Deswegen muss man anscheinend das System irgendwie.
Also einerseits ist schon eine kurze Andeutung gefallen, damit da kein Rätselraten entsteht, was die Alternative ist, an die wir denken. Das kann ja jeder raushören. Wenn das Urteil hieß, das kapitalistische Wachstum besteht darin, dass die Leute für ein Geldwachstum ausgebeutet und von dem geschaffenen materiellen Reichtum ausgeschlossen werden. Mehr Wachstum dadurch, dass man mehr Leistung für weniger Geld einkauft, dann ist die Alternative eigentlich eingeschlossen. Wir wollen, dass eine Produktionsweise herrscht, in der einfach nur für den Verzehr, für den Konsum der Menschen produziert wird und für sonst nichts. Fertig. Die andere Frage, die du aufwerfst, enthält bereits den impliziten Zweifel. Gibt es eine überlebensfähige Produktionsweise anderer Provenienz? Darauf kann man einerseits ganz schlicht antworten. Na klar, 50 Jahre lang war die Sowjetunion eine andere Produktionsweise, realer Sozialismus. Keine, die wir begrüßen würden, weil das war eine Planwirtschaft, die sich mit einer staatlichen Regie über das Geld verdient machen wollte und manche Härten ihrer arbeitenden Bevölkerung erspart hat, eine vernünftige Versorgung aber auch nicht auf die Beine gestellt hat. Aber deine Frage überlebensfähig, na klar, die war überlebensfähig. Die haben selber aufgegeben, das hätten sie nicht müssen. Die wollten das nicht mehr, aus jetzt nicht zu diskutierenden Gründen, und haben Schluss gemacht. Es war Selbstmord. Andererseits aber kann man eines merken, wie sehr man sich in der Welt des globalisierten Kapitalismus die Feindschaft der kapitalistischen Staaten zuzieht, wenn man auf irgendeinem Flecken Erde eine andere Produktionsweise probiert als die, die der Kapitalismus gebietet. Die haben 50 Jahre lang zur Sowjetunion gesagt, die großen mächtigen Staaten des Kapitalismus, durch die Welt geht ein eiserner Vorhang. Die Welt ist geteilt. Geteilt war da gar nichts. Da gab es Amerika, hier gab es Europa, da gab es die Russen. Wer sagt, geteilt ist die Welt, denkt von seinem eigenen Anspruch des gesamten Globus als Gefechtsfeld des Kapitals und betrachtet die Herrschaft der Sowjetunion, der damaligen, als Entzug eines Stück Territoriums, auf das man ein Anrecht hat. Ja, jetzt ist die Globalisierung vollendet. Jetzt machen sie alle auf Kapitalismus. Jetzt angeblich ist die Freiheit, das Wachstum und der Wohlstand weltumspannend. Und was liest man in den Hungerstatistiken? Die Völker hungern mehr als vorher. In der Sowjetunion, der ehemaligen, ist die Lebenserwartung, seit sie ihren Kapitalismus eingeführt hat, drastisch gesunken. Die Leute hungern dort. Wohlgemerkt, nicht, dass sich die alte Planwirtschaft der Russen, die leider das Wertgesetz wahrmachen wollten und mit Hebeln und Preisen geplant haben, statt einfach nur für die Versorgung zu wirtschaften, dass ich das loben will. Das war nicht gut, was sie gemacht haben. Es war anders. Es hat dem Kapitalismus was vorenthalten. Aber immerhin, wenn man vergleicht, ihre eigenen Zahlen sagen, damals haben die Leute besser, länger, gesünder gelebt. Heute sterben sie früher, haben Zahnausfall, sind kränker. Das ist genauso in allen Staaten des ehemaligen Ostblocks. In Ungarn, in Polen, in Rumänien, je weiter man nach Osten geht, umso schlimmer wird die Statistik. Ja, na klar kann eine andere Produktionsweise auf der Welt überleben. Die Frage ist, ob die Kapitalisten sie lassen und ob sie überhaupt was Vernünftiges auf die Beine stellen. Also daran merkt man auch, ja, Kapitalismus versteht sich selber gar nicht wie ein Entwurf, wie man den Konsumenten dient. So dass man sagen würde, Hut ab, die haben eine andere Auffassung davon, wie man dem Konsum dient. Das verstehen die nicht so. Die feinden jeden Staat bitter an, der die kapitalistische Rechnung von Gewinn und Benutzung des arbeitenden Volkes für möglichst wenig Geld angreifen. Schau mal, du könntest das vielleicht noch wissen, wenn ich dich altersmäßig richtig einstufe, wie sehr Nicaragua zum Feind der westlichen Welt geworden ist. Nur weil es mal da einen Ortega gegeben hat, der hat die United Fruit Company aus dem Land geworfen und gesagt, sie wollen, dass ihr Volk lesen und schreiben lernt und sie wollen ein Gesundheitswesen und es muss Schluss damit sein, dass die Leute verheizt werden für Libis, für diese Fruchtfirma. Ja, jahrelang haben die diesen Krieg der Contras am Bein gehabt. Schaut mal, wie heftig die Feindschaft immer noch ist gegen Kuba und Castro. Wie lange die Sanktionen erdulden müssen, nur weil sie sagen, sie wollen anders rechnen auf ihrem Gebiet, als Amerika es verlangt mit seinem Kapitalismus. Also schon daran merkt man, so richtig ehrlich mit Dienst am Konsumenten ist es auch nicht, oder? Dass sie immer gleich von allen verlangen, ihrem Vorbild zu folgen. Und wenn sie es nicht tun, exportieren sie glatt Freedom und Democracy mit Waffengewalt. Afghanistan, Iran, Irak, überall ist Regime Change. Immer fließt sehr viel Blut. Also will sagen, das hat auch imperialistische Qualitäten sowas, ja. Das ist weit jenseits irgendeiner idyllischen Vorstellung davon, dass der Kapitalismus so seinen Weg gefunden hat, den Konsum der Massen zu organisieren. Das ist eine Bereicherungsmaschine für die Geldvermehrung der großen Kapitale, die unter einer staatlichen Herrschaft steht und deswegen daran leidet, dass der Zugriff auf die Mittel der Reichtumsvermehrung an den Grenzen einer Staatsgewalt endet. Da gibt es viel jenseits der Grenzen, das brauchbar, aber nicht erreichbar ist. Der Kakao aus Südamerika, das Kupfer aus Chile, die billigen Näherinnen und die Kinder in den Hinterhöfen von Thailand, die die Fußbälle von Nike zusammennähen. Da muss ein Staat aktiv werden und diesen Staaten begegnen und sagen, öffnet gefälligst unsere Grenzen. Nike will auch bei euch Fußbälle nähen lassen oder wir wollen für unsere Handyindustrie den Kobalt aus Kenia oder Simbabwe. Okay, gibt es noch Beiträge, Nachträge?
Ich traue mich einfach nochmal.
Klar, jederzeit.
Und zwar haben wir eigentlich gesagt, ohne Gewinn geht es nicht. Und was uns fehlt, ist eine Formel, die sagt, wie viel muss ein Arbeiter entlohnt werden und wie viel Gewinn ist in Ordnung oder wie viel soll der eigentlich nur erhalten. Also wenn man zum Beispiel sagen würde, die ganzen Ausgaben abgezogen von dem Gewinn bis auf den Lohn und das, was der Eigentümer oder der Unternehmer bekommen sollte, und dann sagt, von dem Gewinn machen wir jetzt 50-50 oder so. Oder ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Also ein Drittel Entlohnung, ein Leute, ein Drittel sein persönlicher Gewinn und ein Drittel wird reinvestiert. Also könnte man da nicht so eine Formel finden, die dann wirklich für alle Unternehmen gilt. Vielleicht je nach Unternehmensform hat es anders. Produzierendes Gewerbe ist anders als Dienstleistung und so. Aber gab es diese Idee nicht schon mal irgendwo? Weiß ich nicht. Was ist daran falsch? Da kommen jetzt bestimmt gleich ganz viele Widersprüche.
Ich möchte jemand.
Ich habe keine Freiwilligkeit, das ist klar.
Deine ganze Idee krank an Folgendem. Du denkst, die kapitalistische Wirtschaft als ein Gemeinschaftsunternehmen von vielen nebeneinander produzierenden Unternehmungen. Dort werden Schuhe hergestellt, hier Autos, da wird die Gesundheit repariert, da die Kinder erzogen. Du denkst es dir wie eine Arbeitsteilung zu einem Gemeinschaftswerk, wo auch ein gemeinschaftliches Resultat herauskommt, und möchtest die Geldgrößen, die dabei fließen, Arbeitnehmer bekommen einen Lohn, Unternehmer kassieren über den Verkauf der Waren einen Erlös, von dem bestreiten sie Kosten und behalten einen Gewinn. Du möchtest dieses Gemeinschaftsergebnis, das dir vorschwebt, über eine Justierung der Geldgrößen, wie viel Gewinn soll sein, wie viel Lohn muss sein, gerecht unter die Teilnehmer verteilen, sodass nicht zu viel Gewinn in den Kassen der Unternehmen bleibt, hinreichend viel bei den Arbeitnehmern landet, sodass jeder zum Zug kommt. Ja? So verstehe ich erst einmal dein Anliegen. Und der Pferdefuß, auf den ich aufmerksam machen möchte, liegt in der Voraussetzung, von der du ausgehst. Die Unternehmen, die an diesem Markt produzieren und für diesen Markt produzieren, sind gar kein Gemeinschaftswerk für ein Gemeinschaftsprodukt, von dem hinterher zu fragen wäre, wie verteilen wir das denn jetzt auf die verschiedenen Abteilungen, auf die Unternehmer und Arbeitnehmer. Jeder der privaten Produzenten, Schaeffler oder die Bäckerei, Ebner, wer auch immer, jeder dieser privaten Produzenten hat ein privates Eigentum vorgeschossen, ein Geldvermögen, das gehört ihm. Das ist nicht Bestandteil eines Gemeinschaftseigentums. Es ist ein privates Eigentum. Und er produziert für die Vermehrung dieses privaten Eigentums. Der will nach einer Produktionsperiode mehr Geld in seiner Kasse haben, als er am Anfang hineingesteckt hat. Mit anderen Worten, Ein solches privates Unternehmen produziert nicht für den eigenen Bedarf. Was die herstellen, die Ebners oder die Schefflers, das wollen nicht sie verzehren. Sie produzieren aber auch nicht für den Bedarf aller, indem sie die Güter in die Haushalte und Unternehmungen überstellen. Sondern umgekehrt, der Bedarf aller ist es, Erpressungsmittel, denen Geld abzuverlangen. Es kommt nicht auf das Gebrauchsgut an, nur in dem Sinn, dass es das Mittel ist, die Bedürftigkeit des anderen auf sich zu ziehen, um ihm möglichst viel Geld abzupressen, weil dann der Gewinn herausschaut, den ich haben will. Also hast du von vornherein gar nicht nebeneinander existierende Gewerke, die bloße Teilarbeiten für ein Gemeinschaftswerk verrichten, das dann womöglich am Ende ungerecht verteilt würde, sondern du hast nebeneinander und gegeneinander stehende Privatproduzenten, die zwar füreinander produzieren, aber das, was sie füreinander produzieren, enthalten sie einander vor. Davon ist man ausgeschlossen, weil das deren Eigentum ist, was sie herstellen. Und den Zugang dazu kriegst du nur, wenn du das Geld herausrückst, das sie verlangen. Da stehen die in einem Gegensatz und nicht in einem Ergänzungsverhältnis. Und deswegen ist auch die Fortsetzung dieser Idee gar nicht in der Wirklichkeit aufzufinden, dass man sagen könnte, nachdem ein Jahr verstrichen ist, haben die vielen verschiedenen Produzenten einen Produktenberg hergestellt, um dessen Verteilung es jetzt geht. Und dann muss man justieren, wie. Das stimmt gar nicht. Das gibt es gar nicht, weil... Schau am Ausgangspunkt. Es gibt überhaupt kein gemeinschaftliches Produkt, das hinterher verteilt würde. Eine Fabrik kauft einen Arbeiter für 1500 Euro netto. Damit ist alles entschieden. Das Geld, das du dem in die Hand gibst, das ist das Stück Reichtum, das er erhält. Der erhält hinterher keinen Anteil am produzierten Produktenberg. Ob VW am Tag 100 Autos auf dem Hof stehen hat, weil produziert, oder 500. Geht den Arbeiter nichts an, ob VW das Band schneller stellt oder langsamer. Geht den Arbeiter nichts an. Er bekommt 1500 Euro und bringt die Leistung dafür, die VW in der Fabrikarbeit organisiert. Mit dem Lohn bist du als arbeitnehmender Mensch abgetrennt von dem hergestellten Produkt, auch von dem Verkaufserfolg. Das geht dich nichts an, da wird nichts verteilt. Mit der Lohnzahlung, wenn man so will, ist die Verteilung entschieden. Und die Unternehmen stehen auch nicht auf dem Standpunkt, dass sie am Ende ein Gesamtprodukt hergestellt haben, wo dann jedes Unternehmen seinen gerechten Anteil erhält, sodass über Gewinne verhandelt werden müsste. Die denken gar nicht daran, dass sie ihr Eigentum zusammenlegen und dann um einen gerechten Anteil kämpfen, weil jeder sein Eigentum mehrt. Die stehen als private Unternehmen gegeneinander, das macht ihre Konkurrenz um den Gewinn und das Wachstum aus. Und sie stehen allesamt gegen die Arbeitnehmer, die für möglichst wenig Geld möglichst viel Leistung erbringen, damit das Eigentum wächst. Insofern ist die ganze Idee, meine ich, die deinen Vorschlägen zugrunde legt, die von einer arbeitsteiligen gemeinschaftlichen Produktion, die ihre Ungerechtigkeit darin hätte, dass das Ergebnis nicht korrekt oder gerecht verteilt würde. Und also da liegt der Haken.
Das ist auch eine Idee, das so zu sehen. Aber was ich jetzt meinte, bezog sich wirklich nur auf ein Unternehmen und dass die Arbeiter dort an dem Profit beteiligt werden. Und wenn es jetzt wirklich mal so kommt, dass sie jetzt unheimlich gut geworden sind, dass man nicht wirklich, also man kennt es bis jetzt eigentlich nur so, die Unternehmen sparen ein, da werden Leute entlassen, die übrig bleiben, müssen die gleiche Arbeit tun. Warum geht es nicht auch mal rückwärts?
Also, aber jetzt musst du doch zugeben, du sagst selber, warum geht das nicht auch mal rückwärts? Man muss doch zugeben, das Faktum, die Erfahrung, spricht doch zunächst einmal für die hier gefallene Behauptung. Es geht nie rückwärts, so wie du sagst. Es kehrt nie der Standpunkt ein, dass Unternehmen sagen, in diesem Jahr hatten wir 20%, tun wir mal 10% davon in die Kassen der Arbeitnehmerhaushalte. Das ist auch deine Erfahrung mit dieser Welt, ja? Aber wenn das die Erfahrung ist mit dieser Welt, dann braucht man doch auch eine Antwort auf die Frage, warum es so und nicht anders ist. Also warum ist es so und nicht anders? Und da meine ich, ist die hier gefallene Antwort der Grund. weil der Gewinn der Unternehmen das Ziel ihrer Tätigkeit ist, die Vermehrung ihres vorgeschossenen Vermögens. Und dafür ist das Geld der Arbeitnehmer, das sie als Lohn empfangen, eine beschränkende Größe. Deswegen wird sie klein gehalten. Deswegen ist deine Erfahrung so, wie sie ist. Ich sage nur den Grund dafür. Natürlich kann man jetzt deinem Gedankenspiel für einen Moment folgen, aber dann muss man auch einräumen, dass daran eine Absurdität ist. Aber schau, das wäre doch absurd. Du denkst in den Größen von Lohn und Profit. Es wäre doch absurd, sich erst auf den Standpunkt zu stellen. Damit Profit zustande kommt, muss man die Arbeiter nach Strich und Faden schlecht behandeln. Wenig bezahlen, viel Leistung. Damit sie hinterher an dem, was man aus ihnen rausgepresst hat, ein Stück abgibt. Ja, wenn man sie schon ausbeuten will, dann ist nachträglich die Rückerstattung der Frucht der Ausbeutung absurd, dann sollte man das lieber lassen. Entweder oder, entweder die Unternehmen stehen auf dem Standpunkt, die Leute werden für den Gewinn ausgenutzt. Dann gibt es auch keinen Rücktransfer.
Nur eine Sache noch, der Gewinn, der kommt ja nicht daher, dass man die Leute jetzt ausschließlich ausnutzt, sondern dass sie einen Mehrwert schaffen durch ihre Arbeit. Und daran können sie sich beteiligen. Also
der Mehrwert ist die Ausnutzung. Weil das sagt, das meine ich jetzt wörtlich, du sagst selber mehr Wert. Dass der Arbeiter mehr Geldwertenertrag schafft, als er selber kostet, ist überhaupt die Gewinnspanne. Dass er mehr Wert schafft, in Geld ausgedrückt, als er kostet, also als Wert empfängt, das ist die Spanne, um die es jedem Kapitalisten geht. Und von der meinst du jetzt, na, die könnte man doch halbieren oder zurückerstatten, aber die Kapitalisten wollen doch ihr Eigentum vermehren und kein Wohltätigkeitsverein sein. Und wenn man schon ein Wohltätigkeitsverein sein möchte, sage ich jetzt unter uns mal, ja, dann sollte man doch nicht diesen absurden Weg gehen, erst die Leute ausnutzen nach Strich und Faden, um ihnen dann die Frucht der Ausnutzung zurückzuerstatten. Welch ein Unsinn. Erst ausbeuten und hinterher alles zurückerstatten, dann kann man die Ausbeutung lieber lassen, dann leben die Leute nämlich besser.
Ich denke mir, dass du mit dem Ausbeuten und mit dem, dass das Ausbeuten vielleicht dir so negativ vorkommt. Und du kannst dir Firmen vorstellen, wo jetzt nicht Ausbeutung, sondern ganz normales Dahinarbeiten der Fall ist.
Ich meine jetzt einfach, die Leute, die arbeiten, die setzen zwei, drei Teile zusammen und das, was es vorher gekostet hat, war günstiger als das, was dabei rauskommt. Also das, was man gekauft hat.
Und schönes, gemütliches Arbeiten, das glaube ich, ist der Gegensatz zu dem, dass du jetzt Ausbeuten sagst. Das glaube ich, ist unter Umständen.
Nein. Sie meint, die schaffen einen zusätzlichen Wert. Da gibt es Kosten für die Teile, die gekauft wurden. Der Arbeiter werkelt an ihnen und das zusammengesetzte Produkt erlöst mehr Geld, als es gekostet hat. Da meinst jetzt du, das könnte man doch teilen, die Beute. Ja? Und da ist mein Gegenargument. Das ist ja gerade die Einstellungsbedingung, dass der Arbeiter mehr Wert produziert, als er selber kassiert, weil diese Differenz der Gewinn ist, für den das Unternehmen überhaupt arbeiten lässt. Selbst wenn man philanthropisch unterwegs ist und sagt, machen wir das doch, geben wir doch den Arbeitern, manche Unternehmer machen es übrigens, ja, und sagen, sie geben eine Gratifikation raus, bei 10% Gewinn gibt es eine Prämie. Dann verlangen sie natürlich auch das Umgekehrte. Bei Gewinnrückgängen wird was abgezogen vom Lohn. Kann man ja machen. Aber merkst, selbst wenn es so einen Philanthropen gibt, so einen Menschenfreund, der sagt, machen wir doch mal eine Gewinnbeteiligung für die Löhne. Das nimmt von der Härte der Gewinnrechnung und der Konkurrenz um die Mehrung des Gewinns gar nichts zurück. Die Unternehmen, die am Markt antreten und sagen, sie konkurrieren um die Vergrößerung ihres Marktanteils durch die Verbilligung ihres Produkts, dann können sie nämlich mehr Sachen absetzen als der Konkurrent. Die haben darin den bleibenden Grund, ihre Belegschaft zu mehr Leistung für weniger Geld herzunehmen oder zu neuen Produktionsinstrumenten überzugehen, neue Maschinen einzustellen, wo man aus weniger Belegschaft mehr Sachen in derselben Zeit herausholt und deswegen billiger ist. Da merkst du, wie das Prinzip der Gewinnkalkulation den Lebensunterhalt der Leute kaputt macht und nicht die Höhe des Gewinns. Jede Rationalisierung bestreitet das Lebenseinkommen eines Menschen. Das wäre doch in einer vernünftigen Produktionsweise ein Segen. Man erfindet eine Maschine und die erlaubt es, in der halben Zeit dieselbe Menge von Brötchen oder Autos herzustellen. Ja, das wäre doch schön. Dann könnten die Menschen das, was sie zum Leben brauchen, genießen und hätten aber den halben Tag, weil es in der halben Zeit herstellbar war, als frei verfügbare Zeit. Das wäre ein einziger Segen. Im Kapitalismus ist es nicht so. Der Einsatz der neuen Maschinerie wird dazu benutzt, nicht die Arbeit zu erleichtern, sondern die Arbeitskosten zu minimieren, kleiner zu machen und eines Teils Leute rauszuwerfen. Die haben dann Dauerfreizeit, aber nichts zum Leben. Das sind die Arbeitslosen. Und die anderen müssen in der Fabrik Überstunden schieben, damit die teuren Maschinen sich amortisieren und das Geld schnell zurückfließt. Da merkst du, das ist keine Konsequenz, die irgendwie mit der Höhe des Gewinns zu erklären wäre, sondern das folgt aus dem Prinzip von Gewinn, dass es um diese Größe geht.